ich darf hier Herrn Hans Neuner begrüßen, und zwar Kommendatore, wenn ich mich recht besinne, eine besondere Auszeichnung aus Kirchbüchel hier in Tirol, dieser große Mann vor allem für Heilung durch Kräuter. In diesem Zusammenhang darf ich hier auch einen ganz großen Kräutermann noch begrüßen, Herrn Pfarrer Weidinger, der auch unter uns ist. Aber nun, Herr Neuner. Herr Neuner, darf ich Sie bitten um Ihren Vortrag?
Als Tiroler müsste ich eigentlich anders anfangen als wie vor diesem hohen internationalen Publikum. In Tirol sagt man, grüß euch Gott, liebe Weiberleid und Manderleid. Ich habe die Ehre, vor diesem erlesenen Forum meine Gedanken vortragen zu dürfen, denn Herr Professor Dr. Resch war unbedingt der Meinung, auch ich müsste mein Licht und den Scheffel hervorholen. Und aufgrund meiner Vergangenheit glaubte der Veranstalter, sollte ich erklären, warum ich zur Naturheilkunde, zur Heilkräuter gestoßen bin. Ganz kurz zur Einführung, ist sicherlich recht günstig, damit Sie meinen volkstümlichen Charakter verstehen und kennenlernen. Mein Großvater war der damals sehr bekannte Zillertaler Bauerndoktor der Alois Neuner, Fulgo Kärndler. Der hat damals aus Mimingen, Oberinntal kommendes Zillertal beim Garverwirt hochlöbliche Tierarztenei erlernen wollen, weil es erst 1903 in Österreich die erste veterinärische Fakultät in Wien gegründet worden ist. Damals gab es nur die Bauerndoktoren und so einer war mein Großvater. Und der hat dann den Umgang gelernt, nicht nur mit den Viechern, sondern auch mit naturheilmöglichen Möglichkeiten zum Heilen, also auch mit Pflanzen und so weiter. Und er hat das zu einer gewissen Fertigkeit und Wissensgebiet gebracht. Er ist dann sogar noch als Urindiagnostiker bekannt geworden, eine seltene Art der Diagnoseerstellung. Meine Mutter war bei ihm viele Jahre Assistentin, hat dann selber auch noch etwas weiter gemacht. Und ich wollte Arzt studieren, aber in die 30er Jahre war es etwas unmöglich, dass dem ich immer Vorzugsschüler war. Also es ging nicht. Nach 6,5 Jahren Krieg und Gefangenschaft kam ich wieder nach Hause und musste auch wieder von vorne anfangen. Und bei einer Überanstrengung bekam ich einen akuten Glaukoma-Anfall. Das ist für die Laien erklärt der grüne Star. Nach zweimaliger Behandlung hat sich der Facharzt entschlossen, eine Operation durchzuführen. Und danach hat es geheißen, ich wäre 10 Jahre blind. Ich war damals beim Staatsdienst gelandet. Darauf wurde mir der blaue Schein ausgefertigt und jetzt stand ich da. 34,5 Jahre alt, das Blindwerden vor mir. Und da habe ich in der Innsbrucker Klinik den Masseurkurs besucht, ein halbes Jahr. Um, wenn ich blind bin, meine Frau mich auch noch zu ernähren können. Und dabei habe ich dann Anatomie und so weiter, die netten Sachen der Klinik halt mitlernen müssen und habe dabei natürlich eine gewisse Grundlage mir erwerben müssen und können. Und auch aus meinen Vorfahren, ihren Blut hat in meinen Adern auch etwas angefangen zu pochen. Und nachdem mir also nicht geholfen wurde und ich das Blindwerden vor den Augen hatte, nach der Operation habe ich eine Tasse Kaffee getrunken, wurde alles grün, habe ein Glas Wein getrunken, alles grün. Ich war verzweifelt. Der Krieg hat mich nicht umgebracht, aber das Blindwerden vor mir. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, kannst du mir nicht helfen? Und da hat sie mir natürlich noch so einige Tinkturen hergerichtet und so hat sie gesagt, und da hast du jetzt ein Buch, das musst du selber lernen. Es war eine Schwarte aus dem Mittelalter und da müssen erst einmal Mittelhochdeutsch lernen, Und dabei habe ich festgestellt, dass man früher das Glaukom die Augenwassersucht geheißen hat. Und dann habe ich gedacht, mein lieber Hans Neuner, Wassersucht. Wassersucht muss mit Indien was zu tun haben. Also ich und den Krieg, man hat mich aus dem Mittelmeer herausgefischt, da habe ich schon das halbe Mittelmeer ausgesoffen gehabt. Nicht? Und ich habe dann auch mit dem Militärmärsche, was wir so gemacht haben, so einige Male Nierenentzündung und lauter Geschichten gehabt. Das bin ich hergegangen und habe mir gesagt, wenn das so ist, dann gehe ich mal her, fange an, Diät halten und habe Nierentee getrunken. Und siehe da, nach einem halben Jahr war zu 85% mein grüner Star wieder weg. Ich brauche jetzt, bin ich 70 Jahre alt, wohl zu den Kleinigkeiten lesen. Jetzt noch eine leichtere Brille, aber Sie sehen, ich renne auch durch die Gegend durch. Und das war der Anfang meiner Tätigkeit, die ich nun seit gut 36 Jahren ausgeübt habe. Und der Umgang mit den Pflanzen wurde mir eigentlich zur täglichen Gewohnheit. Und viele, viele Menschen haben damit auch ihren Vorteil gehabt, weil ich auf diesem Gebiet doch allmählich gewisses Fachwissen entwickeln konnte. Das war die Vorgeschichte. Wenn Sie bitte zu langweilig waren, entschuldigen Sie, aber ich brauche ein bisschen einen Einstieg, denn mir fehlt eben, wenn wir sagen, das große universelle Wissen, das nun die große Begode der Vortragenden besitzt. Bei mir müssen Sie halt mit einem kleinen Drohlitz drin sein. Mich nicht unnötig zu verfranzen, habe ich mir das schon ein bisschen aufgeschrieben. Ich habe den gleichen Vortrag am 4. November in Tokio gehalten und da waren wir auch zufrieden. Ich hoffe, dass es Ihnen auch gefällt. Also gehen wir es an. Also das ist schon von mir selber, gell? Die große Bedeutung der Heilpflanzen in den frühesten geschichtlichen Zeiten geht allein schon daraus hervor, dass die ersten schriftlichen Überlieferungen aus dem alten Ägypten, Papyrus, Evers, und aus China herüber berichten. Manche der hier genannten Pflanzen sind über 5000 Jahre hinweg noch heute aktuell. Viele Jahrhunderte später übernahmen die Griechen für mehr als ein halbes Jahrtausend die Führung auf dem Gebiet der Heilpflanzen und Heilkunde. Wenigstens erwähnt werden müssen Hippokrates, Aristoteles, Theophrast, Dioskurides und schließlich Galen, dem die Technik der Arzneibereitung, also Galenik, wichtige Entwicklung verdankt. Nach dem Niedergang der römischen Zivilisation erblühte im Mittelalter die arabische Medizin. Avicenna mag stellvertretend für viele berühmte Ärzte jener Zeit genannt sein. Aus unserem Kulturkreis erlangte Karl der große Bedeutung durch seine Landgüterordnung, in welcher der Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen angeordnet wurde. Ein weiterer deutscher Kaiser, Friedrich II., nahm Einfluss auf die künftige Entwicklung der Heilpflanzenkunde, indem er 1239 für den europäischen Kulturkreis den Apothekerberuf schuf. Mit Paracelsus, einem Verfechter der für die Heilpflanzenkunde lange Zeit abträglichen Signaturlehre, soll der kleine geschichtliche Streifzug beendet werden. Heute, nach mehr tausendjähriger Tradition, steht die Behandlung mit Heilpflanzen nicht am Ende ihrer Entwicklung, sondern in einer erfolgreichen neuen Phase. Sie wurde unter anderem durch die modernen Labormethoden wie Chromatographie, Isotopentechnik und Photometrie möglich, von den derzeit auf der Erde lebenden rund 380.000 Pflanzenarten, nach anderen Quellen sogar 600.000, sind erst etwa 10% einigermaßen auf ihre Inhaltsstoffe untersucht. Es ist also noch ein riesiges Reservoir an nicht überprüften Pflanzen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Pflanzenwelt zu bearbeiten. Eine Vielzahl von Fachbüchern klärt uns über Arten, Gattungen, Aussehen, Inhaltsstoffe, Wirkung und Anwendung der einzelnen Heilpflanzen auf. Auch die Heilpflanzenkunde baut wie jede andere Heilmethode auf Erfahrung, Wissen und Forschung auf, wenn sie auch altehrwürdig ist. Wenn auch durch neuzeitliche Methoden verdrängt, vermochte sie sich dennoch, wie jede ernsthafte Wissenschaft zu behaupten, da man erneut die gewaltigen Kräfte richtig eingesetzt aus der Natur und den natürlich wirkenden Stoffen, Substanzen und Wirkungen auch aus den Schwingungen erkennen kann und muss. Nicht nur umfangreiches Allgemeinwissen über Kräuter und Heilpflanzen ist vonnöten, um Heilwirkungen durch Heilpflanzen bei Mensch und Tier zu erreichen. Ebenso notwendig ist eine lange Erfahrung im Umgang mit Kräutern, im Einsatz zur Vorbeugung, aber auch zum Heilen von Krankheiten. Den Laien mag es belustigen, wenn Kenner von einer Seele der Pflanzen reden. Aber Unwissenden können kein Urteil über eine Sache abgeben, die sie nicht kennen. Kräuter, Pflanzen, Sträuche, Moose, Flechten und Bäume kennen auch Freunde und Feinde. Dies ist mit ein Grund, wenn Pflanzen krank werden, nicht gedeihen mögen oder eingehen. Zum Heilen müssen also auch die Pflanze und ihre Teile selber gesund sein, in Ordnung sein, natürlich leben können, um Kraft zu spenden. Darüber soll uns der Vortrag noch mehr aussagen. Gesundheit aus der Natur. Warum dieser Titel als Betrachtung, als Überlegung, als Abhandlung? Was ist Gesundheit? Ein Zustand, den man als natürlich bezeichnen würde, ein Leben, ein Erleben und ein Verleben, ohne unnatürliche Störungen, abzuleiten von der Sonne, das aus dem Althochdeutschen stammt und ist zu vergleichen mit Energie, Kraft, Ursprung aller Tätigkeiten, Schwingungen, Strömungen, Aktivitäten, belebend, erzeugend, verbrennend, das Dunkel erleuchtend, das Schwache kräftigend, das Verbrauchte verbrennend. Krankheit ist also das Entgegengesetzte. Schwächend, abbauend, verbrennen oder verbrannt, verbraucht, fehlgesteuert, fehlgeleitet, entkräftend, verglühend, verjauchend, verlöschend. Natur ist die Schöpfung. Ursprung und Ende. Natur ist Kraft, Wärme, Bewegung, Umwandlung, Gesetz. Gesundheit aus der Natur sind also Schwingungen, Kräfte, Energien und Umwandlungen physikalischer Wertschöpfungen und Vorgänge, die natürlichen Gesetzen und Voraussetzungen folgen. Sind ebenso Energien in physikalischen Formen, in gleichmäßigen Rhythmen bis zur Kraftentfaltung und bis zum Erlöschen derselben. Licht, Luft und Wasser als Grundelemente alles Sein sind gleichzeitig Ursprung und Leben, Entwicklung, Belebung durch Schwingungen, gleichzeitig Energie in allen Formen, ob Stein, Meer, Pflanze, Tier, Mensch oder Zeit. Alles Leben kommt aus dem Wasser, kann also auch nicht stimmen. Ohne Luft und Licht ist gleich Energie, geht es nicht. Nicht um die Entstehung der Welt, des Menschen oder seiner Umwelt geht es mir in dieser Betrachtung, aber um die Erhaltung des Menschen, seines Lebens seiner Gesundheit, seiner natürlichen Gesundheit und der Erhaltung oder Wiederherstellung derselben auf natürlicher Basis, also Gesundheit aus der Natur. Unsere Mutter Erde gibt durch ihre Jahrmillionen dauernde Entwicklung Nahrung für Pflanzen, Tiere und Mensch. Kaum vorstellbar für Mensch und Tier ein Leben ohne Pflanzen, sei es solche unter oder über dem Meeresspiegel. Pflanzen in allen Formen entwickeln sich eben auch aus Energien und beinhalten, tragen und konservieren Kräfte aus natürlichen Entwicklungen in sich. Ob Gräser, Blumen, Kräuter, Halme, Flechten, Sträucher, Bäume oder in welcher Form auch immer. Sie holen sich aus dem Boden der Mutter Erde, aus dem Humus, als Schmolzer von anderen Gewächsen oder als Luftpflanzen ohne Wurzeln, ihre Substanzen als Lebensmittel zum physikalischen Aufbau aus ihrer Umgebung. Die nun von der jeweiligen Pflanze aufgenommenen Lebens- und Verbrennungsmittel brauchen aber zur Verbrennung Feuer. Feuer, das aus dem Kosmos oder aber auch aus dem Magen kommt. Umgewandelte, verbrennende Energien, Kraftfelder, Schwingungen, also Ergebnis die Photosynthese. Das Prinzip des Ofens denkt sich mir als Vergleich auf. Durch diesen Verbrennungseffekt werden Mineralien, Öle, Fette, Eiweiß, Vitamine, Säure, Hormone und vieles andere mehr in Ernährungs- und Aufbaustufe umgewandelt und konserviert. Die aus dem Kosmos und aus dem Erdmagnetismus auf die Pflanze einwirkenden Energien durch Strahlen mit ihren verschiedenen Farbtönen als verschieden wirkende Sektoren von Energie wirken auf die Verbrennung der Elemente der einzelnen Lebensmittel der Pflanze als Energiekompensator, als Batterie, als Kraftträger. Somit sind nicht nur biologisch-ökologische und ökonomische Wirkungssubstanzen der Pflanzen und deren Teile für eigene und weitergebende lebensentwickelnde erhaltende Vorgänge, sondern auch als Energiespender gleichzeitig wichtig und bestimmend. In diesem Vorgang bestimmte Umwandlungen von Kalorien und Vitaminen entstandene Energien ermöglichen damit motorische Vorgänge in allen Lebensformen und Bereichen. Auf Mensch und Tier bezogen sind also solcher Art entwickelte Lebensmittel natürliche Kraftspender, verbrauchte Kräfte wieder zu erneuern, ein Perpetuum mobile. Vergleichen wir also die Energiegewinnung durch einen Ofen, wenn man den Energieträgern wie Holz, Kohle, Papier, Stroh oder anderes mehr in den Verbrennungsraum des Ofens einlegt oder beschichtet, entwickelt sich keine Energie. Erst durch das Anzünden oder Entzündung des Verbrennungsmaterials entsteht Feuer, können Energien freigesetzt werden. Eine sicht- und spürbare Umwandlung von Kalorien in Energie. Durch diese Kraftentfaltung kann der Ofen erwärmt werden und dadurch Wärme spenden, als frei gewordene Energien weitergeben. Dieses System ist fast überall zu finden. Umwandlung von Kalorien in Energie, also auch bei Menschen, bei der Fauna oder Flora. Seit der Kilian-Fotografie ist der sichtbare Beweis geliefert über Inhalt und Ausstrahlung aller magnetisch bestrahlten oder beinhaltenden Stoffe unseres Planeten Erde, so auch der Pflanzen, wobei die Aura der Pflanze auch Schäden oder Störungen im Aurafeld durch Unterbrechung der Iriszeichnung andeutet. Das gleiche System zeigt sich bei der Iris-Diagnostik bei Menschen und Tier und kann als Spiegel der Störungen oder Krankheiten reflektiert erkannt werden. Diese Methode seit über 100 Jahren bekannt und wird zur Diagnose, das ist die Feststellung, immer häufiger herangezogen. Es gibt und hat immer wieder Individualisten gegeben, die aurabezogene Diagnosen erstellen können. Pflanzen sind nun wohl die Hauptnahrung von Mensch und Tier. Ohne diese gäbe es in der Folge weder Mehl, Milch noch Fleisch. Cicero hat bereits vor über 2000 Jahren den Römer gelernt, eure Lebensmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel eure Lebensmittel sein. Entschuldigung. Diese frühe Erkenntnis bezog sich bestimmt auf Beobachtungen, über die heute nicht mehr diskutiert wird. Bei uns in Tirol hat ein Bäcker diesen Spruch als Werbeslogan verwendet und wurde von der Behörde prompt und empfindlich bestraft. Betrachtet man denn hingegen die Werbemethoden der großen Multikonzerne in allen Lebensbereichen, grauen müsste man sich. In der Presse konnte man vor 5 Jahren lesen, die 4 größten deutschen Chemie- und Pharmakonzerne machten zusammen einen Jahresumsatz von 54 Milliarden D-Mark. Im gleichen Jahr hatte der österreichische Staat ein Budget auf D-Mark umgerechnet von 29,7 Milliarden. Bedenkt man noch die vielen mittleren und kleinen Betriebe in der BRD, dann die ganzen übrigen Erzeuger von chemischen Produkten in Europa und der übrigen Welt, entsteht ein Horrorbild über die tatsächlichen und natürlichen Belastungen alles Lebens auf unserem Planeten. Zugegeben, viele Seuchen und Krankheiten konnten durch die Erfindung und den Einsatz modernster Heilmittel und Methoden verdrängt, mitunter auch beseitigt werden, aber wie viele Neben- und Nachwirkungen haben diese Drogen? Sicherlich muss man bei pflanzlichen Drogen Bescheid wissen. Es gibt ja auch giftige, also für Mensch und Tier gefährliche und tötende Pflanzen. Aber ist dieses Wissen in der Chemie und deren Folgen nicht noch umfangreicher und Unwissenheit noch gefährlicher? Wie viele Ärzte, in erster Linie Jungärzte, haben den Ruf der Zeit, das Verlangen der Patienten nach Alternativmedizin erkannt und sich zum Teil umgestellt? Viele Menschen besitzen sich noch althergebrachte Rezepte aus Großmutters Kräuterwissen. Wildtiere zum Beispiel im Wald haben auch keine Tierarzt. Sie unterscheiden sich von uns Menschen dadurch, dass sie noch einen Instinkt haben, wohingegen dieser der Menschen durch die Entwicklung des Geistes verloren ging. So hat der Mensch gelernt, durch die Beobachtung seiner Umgebung dieselbe zu ergründen, zu erforschen und zu beherrschen. Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat der Mensch durch Rodungen, Anpflanzungen, spätere Umwandlungen, Änderungen, Kreuzungen auch eine Natur aus zweiter Hand geschaffen. Auch Monokulturen, die letztlich die natürliche Entwicklung doch nicht ebenbürtig erscheinen lassen. Wildpflanzen, also nicht gezüchtete, sondern wild wachsende Pflanzen, müssen sich in ihrer Umgebung behaupten, müssen sich selber um genügend Licht und Wasser sorgen. Sie wachsen also ohne Menschen zu tun, nur auf Stellen und Plätzen, die ihren Lebensanforderungen am besten entsprechen. Mir leuchtet die Behauptung nicht ein. Monokultur kann durch Zufall und gesteuerten Einsatz von krankheitstötenden und wachstumsfördernden Maßnahmen gesund erhalten werden. Man kann verändern, aber welche Folgen bringt es? Pflanzen sind also Lebensmittel. Und diese kann man im frischen Zustand essen oder genießen, aber auch getrocknet oder konserviert. Bereite ich mir eine Tee aus Früchten oder Kräutern, müsste man meinen, dass durch das Kochen oder Hitze alles kaputt und an Kräften verloren ginge. Ein Vergleich. Sitzt jemand in einer wassergefüllten Badewanne und will sich sein Haar trocknen mit einem Föhn und ist die stromführende Schnur undicht, wird der im Wasser sitzende Mensch nicht nur einen elektrischen Schlag bekommen, sondern wahrscheinlich tot sein. Der elektrische Strom hat das Wasser sofort in ein hochmagnetisches Kraftfeld umgewandelt, wogegen die menschlichen Abwehrsysteme nicht mehr ausreichen. Wenn ich nun eine Pflanze oder ein Pflanzenteil ins Wasserbad lege, übernimmt dieses Wasser die aufgespeicherten Energien, Strahlen und Inhaltsstoffe der Pflanze und wirkt somit als Träger der Energie, der Energien, des vorherigen Energieträgers. Ob nun mazeriert, also kalt angesetzt oder ausgezogen wird, ob überbrüht, gekocht oder gedünstet, ist sekundär und nach den jeweiligen Erfordernissen nötig und bestimmend. Somit habe ich aus der Pflanze nicht nur, wie vorhin erläutert, ein Lebensmittel, sondern auch eine Kraftübertragung über Wasser in Form von Tee, Tinkturen, Extrakten oder Konzentraten. Heilen. Jahrzehnte habe ich nach einem erklärenden Ergänzungswort gesucht. Eines Nachts nach dem Tod meiner Frau ist mir nicht nur die Schöpfung, sondern auch das Wort heilen klar geworden. Ich finde es wichtig. Dadurch bekommt man andere Wortbezeichnungen und eine vereinfachte Darstellung der Kenntnis vom Heilen.
meiner Ansicht nach heißt heilen, in Ordnung bringen. So einfach ist, wenn man es mal weiß. In Unordnung geratene Funktionen, Abläufe und Zustände, die man auch Krankheit nennen könnte, wiederherzustellen. Leben ist Kraft, ist Energie. Bei Schwinden derselben ist man die Energie los, man wird kraftlos, leblos. Die Ursachen sind mannigfaltig, aber der Instinkt oder der Geist wird versuchen, die in Unordnung geratenen Ströme, Energien, Schwingungen, Veränderungen wieder in Ordnung zu bringen, also von unnatürlichen Zuständen und gefährdeten Lebensabläufen zu heilen. Um den Instinkt mal wegzulassen, beschäftigen wir uns also mit dem Geist. Der geistigen Entwicklung des Homo sapiens unserer Art. Wir Menschen haben also gelernt, durch Beobachtungen und Versuche unsere Ernährung hauptsächlich aus dem Bereich der Flora und Fauna zu entnehmen. Aber auch einzelne Gattungen und Sorten noch zu unterteilen. In Arten, Familien und Geschlechter. So lernte der Mensch im Verlauf seines Erdenlebens verschiedene Bereiche kennen, die ihn ernähren konnten. Aber auch bei Störungen, also bei Krankheit. Die Verschiedenartigkeit von lebenserhaltenden Mitteln, solch halt als heilenden Faktor zu begreifen, zu erkennen, zu merken, aufzuzeichnen wie Wissenschaft, aber auch zu konservieren. Mit der Beobachtung seiner Umwelt erkannte der Mensch auch die Gleichheit des Naturgesetzes im Wachstum, in der Entwicklung und in der Vollendung alles irdischen Seins und die Gleichheit des Stufwechsels im Pflanzen-, Tier- und menschlichen Bereich und die damit verbundenen Ursprünge und Folgen als Energien. Im Unterbewusstsein hat der Mensch, wie auch das Tier, seine Lebensmittel und die Unterhalte seines Lebens aus seiner Umgebung genommen, um seinen Körper mit Energien zu versorgen. Und diesen Stoffwechsel erleben wir genauso in der Pflanze, die nun auch aufgrund der Vielgestaltigkeit ihrer Arten und Familien verschiedene Energien speichert, die der Mensch also nicht nur zur Ernährung und zum Leben über den Stoffwechsel benötigt. Ebenso sagt die Farbe einer Pflanze sehr viel über ihre Wirksamkeit und Symptomatik aus. So weist die Farbe Blau in ihrer Wirksamkeit auf Seele und Geist, Weiß auf Nerven, Gelb auf Lymphe, Grün auf Harnsäure, Nieren und Stoffwechsel, Braun auf Leber, Galle, Pankreas und Verdauung und Rot auf Blut hin und so weiter. Auch die Gerüche einzelner Pflanzen sind in ihrer Wirksamkeit verschieden. Denken wir an die Vielzahl ätherischer Öle, die eben aus den Pflanzen bzw. Bäumen, Sträuchern, Früchten und deren Teilen gewonnen werden. Diese Energiekonzentration in der Pflanze wirkt wie konserviert, auch auf lange Sicht. Auch dann noch, wenn die Pflanze von ihrem Säftezufluss getrennt, also von der Wurzel abgeschnitten ist. Denken wir nur an getrocknete Früchte oder an getrocknetes Gras. Wenn die Haustiere ein halbes Jahr nach dem Schnitt noch durch Heu und Stroh ernährt werden, aber auch an Ackerfrüchte, wie zum Beispiel Getreide oder getrocknete Baumfrüchte. Diese aufgespeicherte kosmische und magnetische Energie richtig einzusetzen bei Störungen des körperlichen Allgemeinbefindens, also bei Krankheiten, ist der Hauptzweck bei der Neuordnung von gestörten Magnet- und Kraftfeldern im menschlichen und im tierischen Körper, um das Schwingungsfeld und die magnetische Energie als neu geordnete Kraft einzusetzen. Wie schon erwähnt, wurde früher der Mensch sowie das Tier durch seinen Instinkt bei der richtigen Auswahl von heilbringenden Pflanzen bei körperlichen und geistigen Störungen geleitet. Durch die geistige Entwicklung des Menschen übertragenes Wissen aus der Vergangenheit hat sich die Phytotherapie, also die Kräuterheilkunde, heute auch auf wissenschaftlichem Gebiet entwickelt, zuzurechnen den Naturwissenschaften. Zum Abschluss sei noch erwähnenswert, die Verwendung von Kräutern wird grundsätzlich in zweierlei Folgen gehandhabt. A. mit Frischpflanzen und B. mit getrockneten Pflanzen. Wobei die Verwendung von Frischpflanzen als Mazeration oder als Essenz zu bezeichnen ist. Die verschiedenen Verwendungsformen sind auch entweder als Gesamtteile oder Einzelteile, als Wurzeln, Rinden, Blätter oder Blüten zu verwenden. Die getrocknete Form wird in Teeaufguss oder pulverisiert als Auszug in Tinkturen zu verschiedenen Weiterverarbeitungsformen eingesetzt. Selbstverständlich werden bei Drogenbehandlungen hauptsächlich ungiftige Pflanzen verwendet. Hören nur in die Hand von Spezialisten, Apothekern, Ärzte und so weiter. Nicht unerwähnt bleiben soll die Verwendung einzelner Kräuter und Kräuterteile, da jede Pflanze in ihrer Wirkung eine Haupt- und Nebenwirkung hat. Die Verwendung von einzelnen Drogen oder Pflanzen sollte gänzlich nicht länger als 3 Wochen eingesetzt werden, da sonst die Nebenwirkung zu stark wird. Für die Mischungen, welche über einen längeren Zeitraum angewendet werden können, verwendet man nach alten Grundsätzen der Kräuterheilkunde nicht weniger als 3 und nicht mehr als 13 Kräuter, um noch eine gezielte Wirksamkeit in den einzelnen Wirkungsweisen zu gewährleisten. Dabei muss darauf Bedacht genommen werden, dass unter den Kräutern auch viele sind, die nicht zueinander passen. Sei es in den Substanzen oder in den Schwingungen oder dadurch oftmals gegenteilige Wirkung auslösen können. Man könnte sagen, auch bei den Pflanzen gibt es Freunde und Feinde. Daher ist es notwendig, über die Philosophie der Kräuter ebenso wie über die Wirksamkeit genauestens Bescheid zu wissen, um einen harmonischen Effekt zu erzielen. Somit bringen also die geeigneten Pflanzen und ihre Zusammenstellung in verschiedenen Produkten neue Energien zum Ausgleich des Menschen Energiebedarfs nebst der Ernährung. Auch die in Unordnung geratenen Strömungen und Schwingungen des menschlichen Seins in Ordnung. Nicht übersehen werden darf aber bei langzeitlichem Gebrauch einzelner Drogen die Gefahr durch Nebenwirkungen, ja sogar Schädigungen oder Vergiftungen. So verursacht der tägliche Gebrauch von Kamille über Monate oder Jahre hinweg seines angenehmen Aromas oder Geschmackes Leberschädigung beim Wermut durch das Absinth Herzstörungen, bei Wacholder oder Kandibär Nierenschädigung und so weiter. Daher sind bei längeren Behandlungszeiträumen oder Genuss Demischungen vorzuziehen. Auch Phytotherapien von Unkundigen angewendet birgen Gefahren in sich und können sogar mehr Schaden als Nutzen anrichten. Die Lektüre über Pflanzen, Kraut und Unkraut ist sehr reichhaltig geworden. Nicht immer basieren aber die Darstellung auf konkretem Wissen, sodass gut gemeinte Ratschläge häufig negative Folgen nach sich ziehen können. Einen Moment bitte. Jetzt habe ich noch 9 Minuten Zeit, gell? So, aus der Erfahrung etwas dafür jetzt dazugeben. Wir sprechen von unseren Kräutern, die uns ja helfen sollen, dass wir ernährt werden und dass wir gesund werden sollen. Also wir sprechen von den Kräutern aus unserem mediterranen Raum, also aus unserem Mittelmeerraum. Wir haben gar nicht gesprochen von Kräutern aus subtropischen oder tropischen Räumen. Ich war in allen Erdteilen schon und habe überall so meine Freunde gesucht und habe alle möglichen Kräuter mit nach Hause gebracht. Ich habe zum Beispiel in Paraguay 1970 auch die Kamille gefunden, die Wermut, die Zitronenmelisse, Schafgarbe und so weiter. Die habe ich daheim noch versucht. Genau das Gleiche war es mit Burma. Von Burma habe ich vor 2 Jahren Gundermann nach Hause gebracht. Wunderbar, ist er erleuchtet. Also das ist in unserer Jahre ein kleiner Waisenknabe dagegen. Ein gewaltiger Geruch. Aber daheim probiert, viel zu stark. Ich habe vor 18 Jahren von einem Missionar vernommen, dass es in Kamerun ein Kraut gibt gegen die Diabetes. Und er hat gesagt, ja, wieso er das behaupten kann. Ja, sagt er, er war ein Jahr lang dort und wenn er halt wieder mal jemanden gesehen hat, also gemerkt hat, der viel durchgehabt hat, dass es sein Medizin gegangen, der hat gesagt, er soll zum Termitenhafen auslaufen und soll da mal etwas hineinströmen. Und wenn diese Ameisen da zusammenlaufen, nicht, dann hat ihm der einen Trank gegeben, einen gewaltigen Sautrank, bis der keinen Durst mehr gehabt hat. Da musste wieder rausgehen und wieder in den Mittenhafen reinpinkeln. Wenn die auseinandergelaufen sind, hat er gewusst, dass er gesund war. Er hat gesagt, und da hat er gemerkt, dass dieses Kraut für die Diabetes mellitus ist. Was? Ich sag, also da fahre ich hin. Hab mir dann beim Dr. Lüftner Reisebüro, haben wir nun ein Flugticket besorgt, damals hat man noch ein halbes Jahr warten müssen, auf so einen Flug. In der Zwischenzeit habe ich mir in der Tiroler Tageszeitung gelesen, da hat man ein Flugzeug zurückgehalten, einen Bischof verhaftet, nämlich Hans Nörner. Im Krieg warst du auch kein Feiger, weil in Tirol kennt man das Wort Feigheit nicht. Aber so schnell muss es auch nicht sein, dass ich gleich da hinunterfahre. Und dann habe ich umgebucht, damit ich meine Anzahlungen nicht verloren gehen. Und da bin ich nach Westafrika, Mauretanien, Gambia, Senegal. Aber da unten habe ich das Kraut auch nicht gefunden, aber da habe ich die Quingri Bar gefunden. Man hat mir versichert, für alle Harnwegleiden, sei es nun die Niere oder die Harnleiter, sei es nun die Harnblase, die Harnröhre, sei es nun die Prostata und so weiter. Also die saufen da diese Quingri Bar. Und wenn die nach Dakar in die Hauptstadt eingehen zum Arzt, dann verschreibt er auch Quingri Bar. Jetzt habe ich den Negerbuben ein nettes Trinkgeld gegeben. Und die haben mir da 5 so Stangen eingewickelt mit Bambus. Und ich, wie ein Großwildjäger, mit meinen 5 Stangen Quingri Bar nach Hause gekommen. Meine Bekannten und alle, die was mich also sonst eben gebracht haben, so in der Umgebung, wenn einer was gehabt hat, habe ich gesagt, du, bitte geh schon, trinken wir mal 3 Wochen lang nur 2, wenn da eine Tasse Wein, ich weiß, wie die wirkt. Und nur aufgießen, ja nicht kochen den Tee. Und nur 4 Minuten ziehen lassen, sind wir vorsichtig, ne? Und nach einem halben Jahr bin ich draufgekommen, zum Beispiel, dass die Bärentraubenblätter, das Zinnkraut oder die Wacholderbeere, Ehrenpreis und so weiter, ja, eine viel bessere Wirkung gehabt hat, als wie das. Die Leute haben sich nicht ganz wohl gefühlt dran, hat mir am Kopf gekriegt und so weiter. Weiteres Beispiel, er war 1970 in Paraguay mit Staatspräsidenten Stößner und da habe ich meinen Wunsch äußern dürfen. Er hat gesagt, ja, ich möchte zu den Indianer. Ja, der hat natürlich Pass hergeschaut. Und ich gesagt, ja, ich habe gehört, die haben eine Rinde gegen Krebs im Gran Chaco, das ist 2.500 Kilometer im Norden oben. Ja, jetzt haben sie mir ein Flugzeug raufgeschickt, das ist aber oben, haben wir nicht weitergekommen, die haben es nachgeschickt. Na, das war die Rinde La Pacho. Und dann hat man mich immer am Fluss hinübergesetzt mit einem Führer und 2 Dolmetscherinnen. Da bin ich jetzt an einen anderen Stamm hinübergekommen. Das war sehr lustig, es war ein Samstag. Und die Brüder haben da Mehl getrunken. Und der Häuptling, das war so ein kleiner, ein bisschen Bart, nicht so ein bisschen schütterer wie ich nicht. Und kleiner war auch wie ich nicht. Und so die Federn drumherum, dann haben sie ihn ausgehoben. Und die hat auch so machen müssen, das war sehr lustig. Und von denen habe ich die Quebracho-Rinde nach Hause gebracht. Und interessant, bevor ich abgefahren bin von Asunción, hat man mir in die brasilianische Zeitung gebracht, über die Quebracho, dass die halt schon so vielen geholfen hat beim Krebs. Also, der große Sieger wird Napula und bin heimgefahren mit meinen Rinden. 2.700 Schilling Übergewicht im Flugzeug. Naja, und wir Samuel Hahnemann mit der Wünschelrute, die meisten Kräuter ja auf ihre Wirksamkeit hin festgestellt hat, also haben wir das halt auch gemacht. Und siehe da, da habe ich festgestellt, dass die La Pacho, meine sehr geehrten Herren Professoren von der Hohen Fakultät, ist nicht uninteressant. Die La Pacho. Die haben wir da getestet und da sind wir drauf gekommen, dass sie nicht aus Tee auf Guss wirksam ist, sondern eine hohe homöopathische Potenz. Und da bin ich drauf gekommen, die wirkt nur der Pankreas sehr. Und ich hatte das Glück, oder das Pech für die anderen, wie ich sagen soll, 12 solche Personen in die Finger zu kriegen. Und interessanterweise, innerhalb 3 Monaten waren die Blutbilder und alles in Ordnung. Einer davon ist gestorben, aber Grippe. Und die Quebracho, meine Herren Professoren und Doktoren, das möchte ich Ihnen sagen, weil ich sage das jetzt gerne, weil ich im Dezember in meinen wohlverdienten Ruhestand gehe und nachher werde ich wahrscheinlich nicht mehr mit dem Kali viel zu tun haben, weil dann verschwinde ich von diesen Gefilden. Aber es ist für die Menschheit sicherlich das erste Mal von diesem Forum ausgesprochen, wo ich sehr viel Erfolg gehabt habe. Und das können Sie gerne weiterverwenden, zum Wohle der Menschen. Das zweite war die Quebracho. Die bekommen Sie in Südamerika, also nicht nur in Paraguay. Und die Quebracho, da haben wir festgestellt, das ist ein Sauerstoffträger, wie wir das unsere Pflanzen gar nicht kennen. Und die habe ich darf es sagen, mit Erlaubnis des Herrn, das war der Erste, wo das war, bei der Kneißl Skifabrik, der Bruder, bis das erkannt worden ist, dass der einen Herzinfarkt gehabt hat, nach einer Woche, da war er schon beinahe wieder ein Vordermann. Und Sie wissen ja, mit den Blutverdünnungsmitteln sollte man auch etwas vorsichtig umgehen. Man darf den nicht jahrelang nehmen, dass man nicht bluter wird. Und da ist die Quebracho ein großartiges Mittel, speziell zum Beispiel noch Herzinfarkt, Schlaganfälle, also alles, wo bei Blutverdünnungen Sauerstoff gebraucht wird. Eben, ein Sauerstoffträger, ersten Ranges, Quebracho, aber auch in homöopathischer Verdünnung. Das habe ich nur schnell angeführt, meine Zeit ist langsam um. Nur darf ich noch dazu sagen, ohne ein fundiertes Wissen sollte man auch mit den Kräutern, wie ich vorhin erwähnt, schon vorsichtig umgehen. Zum Beispiel, Sie kennen ja viele die Teufelskralle. Und wie viele Menschen, zum Beispiel gerade die mit der Galle nicht ganz in Ordnung sind, mit dem Magen oder mit der Leber, wenn es auch angeblich für die Galle so gut sein soll, seien Sie bitte vorsichtig. Und ich habe lange, lange Zeit darüber nachgedacht, wieso können wir Menschen hier in Europa diese Pflanzen von Südamerika, von Afrika und so weiter nicht so gut vertragen. Wenn man es weiß, ist die Lösung einfach. Genau wie das Heilen in Ordnung bringen. Weil die in einem anderen Klima wachsen. Das sind auch Lebewesen, genau wie wir Menschen. Und daher wachsen bei uns nicht die Löwen und die Giraffen. Und in Afrika konnten nicht die Gämsen, und da sind auch andere Pflanzen, von denen wir leben, und die auch gleichzeitig nicht nur unsere Lebensmittel sind, sondern auch von Gott gegebenen Mittel, dass wir uns in Nöten helfen können. So möchte ich zum Abschluss nur noch schnell sagen, das war von mir, ich bin kein großer Dichter, aber altes Wissen muss gepflegt, Können erlernt und gehegt, Gefahren ausgeschaltet werden, dann gibt es Segen aus unserer Mutter Erden. Krankheit ist Unordnung, Ungesetzmäßigkeit und Unnatürlichkeit. Gesundheit ist Ordnung, natürlich und Ausgeglichenheit. Ist alles so in Ordnung? Ich danke schön.